Okay, thank you very much for this.
Ganz herzlichen Dank für diese sehr faszinierenden Parallelen zu den Eisenbahnnetzen. Diese Netzwerke existieren in der Kunst, in der visuellen Kunst, in der Literatur und auch in Büchern. Ich würde gerne mit Sami beginnen und Omar und Kenan. Wenn wir über die Frage sprechen, die ja auch in eurer Performance offen geblieben ist, hinsichtlich der Chance, eine Opposition zu einem geplanten Projekt zu haben, wie diesem Netzwerk, das eröffnet natürlich auch eine andere Blickweise auf das Netzwerk des Schreibens. Welche Verbindungen seht ihr hier? Warum war das wichtig, ein Treffen sozusagen, ein Aufeinandertreffen des Zufalls und des Geplanten? Und was bedeutet das für uns als Menschen, die sich bewegen? Manchmal hängt das ja auch vom Zufall ab. Welche Bedeutung hat der Zufall hier? Nun, die Frage ist, sind diese Printmedien tatsächlich und diese Drucker, sind die mit dem Zug gekommen? Oder nun, es gibt ja hier auch eine Lücke zwischen der Arbeit am Bahnhof und dann auch dem Erscheinen dieses Markts. Nun, wenn wir über eine Chance sprechen, dann könnten wir sagen, vielleicht, weil wir ja verschiedene Erfahrungen mit Büchern gemacht haben und auch mit den Bahnhöfen als Konstrukt, als Gebäude, dass nun das, was wir über ein Buch wissen, über einen Buchladen wissen, haben wir das, was wir über das Buch wissen, damit verbunden. Und wenn wir das in einen generellen Kontext setzen, dann ist es so, dass wir diese Bewegung des Auftauchens und Verschwindens von Büchern, von Büchereien untersuchen und insbesondere eben auch die Verlagsarchive. Und wenn wir uns das jetzt in den Eisenbahnkontext setzen, dann ist dieses Gebäude auch der Zug, der doch durchfährt als Medium fürs Verschwinden, für das Auftauchen von Bahnhöfen. Es hat ja zwei Funktionen. Es funktioniert nicht. Ein Bahnhof existiert. Vielleicht gibt es eine öffentliche Erinnerung an verschiedene Menschen dort, aber gleichzeitig verschwindet etwas in der Zeit und in der Funktionalität des Bahnhofs. Aber wenn wir jetzt mit Verlegern sprechen oder denen, die auf dem Gehweg Bücher verkaufen, dann sehen die das anders. Wir sehen diese Bewegung der Bücher in diesem Gebiet und das Auftauchen und das Verschwinden dieser Bücher, zum Beispiel dieser Bücherverkäufer am Straßenrand, das hat uns eben die Möglichkeit gegeben, hier eine Verbindung zum Zug, zu den Eisenbahnen zu schaffen. Ja, und jetzt denke ich nochmal an das Lineare und das Nicht-Lineare, denn die Eisenbahn, die Schienen sind doch etwas Lineares und die Struktur der Sprache erzwingt ja auch diese Linearität mehr als die visuelle Kunst, wo wir eine Narrative, wie du es gemacht hast, zwischen den Irak und Deutschland setzen. Das ist sicherlich schwieriger für die Literatur, aber ist hier der Zufall im Gegensatz zu der Linearität die Möglichkeit, hier neue Narrativen zu schaffen? Und ich frage mich auch, ob wir die Frage verbinden, wo das Netzwerk über das hinausgeht, was geplant war. Wir sprachen über das Ostmittelmeer und jetzt haben wir auf einmal den Süden, der auch Teil des Netzwerks ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass dass hier eine Narrative sich eröffnet. Und ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet, aus der Perspektive der visuellen Kunst oder der Literatur. Vielleicht könnt ihr dazu etwas sagen. Ist es eher zufällig, dass wir Marokkaner haben, die so denken, die sich über das Netzwerk hinaus verbinden, das reell existiert? Nun, ich denke, es hat sicherlich etwas zu tun mit dieser berühmten Idee der Mikrogeschichte und einer Geschichte in Bewegung. Denn alles, was nützlich ist, um eine lineare Geschichte zu analysieren, eine Geschichte, die von einem Ursprungsort ausgeht, das ist ja produktiv. Und das passiert auch mit den Eisenbahnen. Das passiert mit diesem System aus Marokko, dem Libanon, Ägypten, Palästina und den Handwerkern, den Kunsthandwerkern von dort. Das ist sicherlich viel wichtiger. Da ist etwas Wichtigeres passiert, das über das Handwerk selbst hinausgeht. Und ich frage mich nun, wie können wir darüber sprechen? Wie können wir nun mit Worten ein Bild davon schaffen, dass da etwas ist, was über das Produkt hinausgeht, das hergestellt oder verkauft oder transportiert wurde zwischen all diesen Städten, zum Beispiel durch die Tarazi-Familie oder die Verbindung hier zwischen modernistischer Architektur und Archäologie im Irak. Und man braucht also einiges an Vorstellungskraft, um das zu tun, auf positive historiografische Art und Weise. Ja, ich denke, auch die Frage der Vorstellungskraft ist ja hier ganz wichtig, dieses Netzwerk der Vorstellungen. Und Fairlos und Mahatta, da haben wir das auch schon gesehen, das ist ja ein Akt der Vorstellungskraft, aber das wird zu einer Art parallele Realität, eine imaginäre Realität. Können wir also in diesem Sinne uns die Vorstellungskraft als Mikrogeschichte erklären, als vielleicht eine Spur von Geschichte, wo wir eine Geschichte aufbauen könnten? Denn es in der Wirklichkeit gibt es keine Verbindung zwischen dem Druck und der Zirkulation und der Existenz der Bücher. Oder hier bei den visuellen Praktiken in der Gegend, dann gibt es nicht wirklich hier eine Beziehung zu einem tatsächlichen Netzwerk. Verlassen Sie uns, nehmen Sie uns woanders hin mit. Vielleicht irgendwohin, was nicht an einen Ort, der nicht real ist. Und wie ist das Ganze mit der Realität verknüpft? Nun, ich denke, es ist ein Teil der Realität, aber vielleicht gibt es eine parallele Subrealität, eine unbewusste Realität. Es gibt ein System von Waren, ein Transportsystem, das existiert alles. Die Tatsache ist, dass ein Eisenbahnsystem, das unvollendet ist, natürlich die Tür öffnet für Gedanken, wie sähe das aus, wenn es vollständig, wenn es vollendet wäre. Aber die Waren existieren, der Transport existiert und es ist sozusagen die inneren Beziehungen und die neuen Parallelen, die diese Produkte generieren, die nicht wirklich sich einem positiven Ansatz sich für einen solchen hergeben. Es könnte zum Beispiel etwas sein, was man isst, ein Stück Käse oder eine Flasche Wasser, etwas, das nicht wichtig als Objekt selbst ist, aber wichtig als Generator, als Kreator von Aktionen, als Auslöser von Handlungen. Wenn ich zum Beispiel hier über Ornamente spreche, in arabischer abstrakter Malerei und ich schaue mir die Ornamente nicht als Ornamente an, nicht auf kompositionelle Weise, sondern ich versuche, die Ornamente zu nutzen, um Beziehungen aufzuspüren, Dialoge, unterbrochene Bahnen zu suchen, denn das Ornament selbst ist eine Art der Mobilität, der Zirkulation. Und vielleicht gibt es nicht menschliche Agenten, die hier Konnektivität und Mobilität schaffen? In diesem Sinn, du hast ja versucht, diese Parallelen hier zu ziehen zur Gegenwart, zu den neuen Netzwerken, die kreiert werden. Aber vielleicht sind sie auch Teil der Vorstellungskraft, der Fantasie. Vielleicht kann man die nicht nur mit der Eisenbahn verbinden, sondern vielleicht fungiert die Eisenbahn auch als eine bestimmte Art der Denkweise. Und jetzt sehen wir sozusagen die Effekte dieser Verbindungen, die wir bereits, die linearen Aspekte haben wir ja bereits untersucht. Aber nun verselbstständigt sich das und die Eisenbahn funktioniert zwar nicht mehr, aber andere Dinge funktionieren jetzt dort. Ja, ich denke, die Netzwerke, die jetzt funktionieren, das sind die Denkweisen, die funktionieren. Ihr habt über die Sprache gesprochen, als die Eisenbahn. Zum Beispiel, wenn wir türkische Sprachen, Turksprachen nehmen, das ist eine Subjekt-Objekt-Verb-Struktur, wie auch im Deutschen. Das Verb muss ganz hinten stehen. Wenn man also das Verb nicht hört, dann weiß man nicht, ist das eine Frage, ist das in der Zukunft. Das ist also, es geht um die Totalität des Satzes und die ist natürlich restriktiv. Aber gleichzeitig schauen wir uns mal die türkische oder türkischsprachige Poesie an. Die hat sich entwickelt, als sie das Andersartige getroffen hat. Zum Beispiel die Navai-Poesie, die ich vorhin zitiert habe, war das Ergebnis des Kennenlernens der persischen Poesie. Das war dann also dieser das Zusammentreffen von türkischer, arabischer und persischer Poesie. Und Çoban und Sikrat, diese Poeten trafen auf die russische Tradition und heute gibt es zum Beispiel Menschen, die experimentieren, weil sie auf diesen ganzen virtuellen Netzwerken Poeten aus der ganzen Welt treffen. Es gibt also immer diese Entwicklung, wenn es solche Zusammenpralls gibt. Und nun sprechen wir über die Frage, ob das Verschwinden dieser Netzwerke da ersetzt wird durch Netzwerke, die über einen Ort hinausgehen. Und vielleicht ist die Frage, befinden wir uns auch in einer anderen literarischen Form? Ja, denn ich denke, wir haben jetzt unsere Aufmerksamkeitsspanne ist so viel geringer als früher. Ein Buch zu lesen, ein langes Buch, einen langen Roman zu lesen, da muss man sich wirklich drauf einlassen. Und der normale Leser liest doch keine dicken Bücher mehr, James Joyce oder Finnegan's Wake, sowas. Das sind nur noch so ein paar Verrückte, die sowas noch lesen. Ja, es gibt natürlich auch verrückte Autoren, die immer noch 1500 Seiten lange Bücher schreiben. Etwas passiert hier mit unserer Denkweise, mit der Art und Weise, wie wir denken, sie schrumpft. Es wird mehr twitterig, facebookiger. Vielleicht sprechen wir auch mal über multiple Orte, die parallel existieren. Wir sehen ja auch, dass das Projekt des Eisenbahnnetzwerks war, eine Narrative zu konsolidieren, Narrative über ein Reich, zum Beispiel die Hejazbahn, die durch diese Gebiete führt. Und dann denke ich vielleicht auch an den Roman als solchen, der parallel zu diesen Netzwerken existiert. Und jetzt nicht so sehr in Bezug auf die Länge, aber die Struktur. Da ist die Frage, gibt es einen Moment, wo wir... Du hast ja deinen Vortrag mit einem Schriftsteller begonnen, bist dann aber nicht mehr darauf zurückgekommen. Aber gibt es einen Moment, wo wir die literarische und die visuelle Welt aufeinandertreffen lassen können, dass wir einen neuen Roman finden, vielleicht auch eine neue Art der Fantasie eröffnen als Ergebnis der realen Netzwerke. Wenn wir uns zum Beispiel einmal anschauen, was wir die Mina nennen oder Man kann auch sagen süd- und ostmediterrane Länder. Wir können den Nahen Osten auch mit Westasien ersetzen. Das wäre auch eine Option. Nun, ich denke, das ist doch schon passiert. Wir haben das noch nicht gemerkt, aber es passiert. Schriftsteller sind nicht mehr diejenigen, die die Weisheit hochhalten. Sie sind nicht die Propheten der Welt. Die TV-Kommentatoren oder die Fernsehgrößen sind diejenigen, die jetzt... Nun, allgemein gesprochen. Ich beschwere mich auch gar nicht. Aber was ich sage, ist, dass die Realität so ist. Nehmen wir zum Beispiel die 100 einflussreichsten Personen. Da ist bestimmt kein Schriftsteller darunter. Also Schriftsteller haben sozusagen schon ihre Position verloren. Der Romanschreiber als Denker, als die Person, die die Welt in ihrem Denken beeinflusst, das ist sogar verloren. Na, ich denke, da können wir noch länger drüber diskutieren. Aber was denkt ihr darüber? Ihr arbeitet ja auch mit etwas, von dem Hamid sagt, es verschwindet. Vielleicht habt ihr dieses Verschwinden auch schon untersucht. Gibt es tatsächlich ein Verschwinden des Romans und ein Auftauchen des Visuellen, wo die Sprache keine Rolle mehr spielt? Nun, das Verschwinden und das Auftauchen haben wir ganz anders betrachtet. Das Verschwinden von Schreiben und Lesen war nicht so sehr, was wir angeschaut haben, sondern die Veröffentlichung und ihre Kapazität, beeinflusst durch menschliche Krisen, wo ein Archiv auftaucht und wieder verschwindet und dann in einem anderen Gebiet wieder auftaucht als Realität. Zum Beispiel im Fall eines Bürgerkriegs oder der amerikanischen Besatzung des Iraks. Wenn wir uns da einmal anschauen, wo da die Buchverkäufer auf der Straße waren und jetzt sind, da hat sich seit den 70er Jahren viel verändert. Und wenn wir eben auch die Eisenbahn als etwas betrachten, das sich bewegt, es ist ja ganz seltsam, dass manche Bücher tatsächlich am Bahnhof wie den Bahnhöfen der Hijaz-Bahn gelandet sind. Das ist doch wirklich interessant, warum diese Bücher ausgerechnet dort gelandet sind. Vielleicht könnte man also sagen, dass diese Bücher tatsächlich dorthin gehören, und um dort eine neue Realität zu schaffen für Verleger, für Buchhändler in der Gegend. Vielleicht wurde dieses Gebiet ja nur entwickelt, weil es dort einen Bahnhof gab. Vielleicht war es zunächst eine Illusion, etwas, was nicht funktionierte. Aber dann wurde dieses Gebiet ein Ort für Leser, für Bücher. Und vielleicht war es zuletzt dann so, dass die Bücher tatsächlich sich hier den Bahnhof zu eigen machen. Ja, und sie haben ihr eigenes Leben. So ist es. Und in den 70er Jahren gab es keine Buchhändler mehr in Damaskus. Und vielleicht war das etwas, wo man sich fragt, ist das eine Realität? Ich gehe dahin und ich sehe gar keine Bücher mehr. Aber sie waren da früher und jetzt nicht mehr. Und das ist etwas, das etwas mysteriös wirkt, diese Bewegung der Bücher. Vielleicht können wir jetzt noch Fragen aus dem Publikum zulassen. Und der Zug, nun, ich denke, wenn wir uns nicht die Geschichte der Eisenbahn anschauen, dann ist es für viele Menschen, auch für uns, so, dass es eine recht geheimnisvolle Geschichte ist. Man sieht die Bahnhöfe, aber man weiß nie, welcher Zug dort wann vorbeigefahren ist. Es hängt doch immer sehr stark von der eigenen Vorstellungskraft ab. Und das war auch verbunden mit dem Film Rania, den wir gestern gesehen haben, wo wir über die Bahnen sprachen, über die Eisenbahnen und diese Verbindungen zu den Zügen. Und das war für uns genauso mit den Hijaz-Bahnhöfen. Gibt es Fragen? Ich würde vielleicht gerne noch Bezug nehmen auf, was ihr seht, da aus den Memoiren von Khalil Sekekini gesagt hat, über diese Reise, dass wir jetzt also etwas erfahren durch Bücher und dass diese Bewegung angehalten wird, gestoppt wird. Wir leben in einer Realität von disintegrierenden Landschaften, diese Netzwerken, die wir geschrieben haben, auch die Reise von deinem Urgroßvater, die sind momentan nicht möglich. Es gibt nicht einmal, nun, ihr spracht ja über die Bahnhöfe, die nicht mehr in Betrieb sind. Das ist keine technische Dysfunktion, sondern ich denke, da geht es auch darum, dass wir in Damaskus einen Zug haben, wie weit kann der fahren, wie weit, wo würde der hingehen. Und die Bücher, die du geschrieben hast, wurden ja auch durch diese Verbindungen inspiriert. Wir leben nun hier und reflektieren darüber aus der Perspektive früherer Praktiken oder Erfahrungen. Wie sieht es aus mit dieser Disintegration? Wird sie ersetzt werden durch diese Netzwerke, die Hamid erwähnt hat? Könnt ihr dazu etwas sagen? Und wie wird das auch unsere Vorstellungskraft und unsere literarische Praktik, unsere visuelle Praktiken beeinflussen? Was mich hierbei inspiriert, ist die Tatsache, dass sich das in Algorithmen zersetzt. Aber es gibt natürlich auch Wissenschaftler wie Laura Marx, die zeigen, dass Algorithmen auch in der irakischen Wissenschaft wie Geometrie und Algebra existierten. Also der Algorithmus ist vielleicht nur eine Wiederholung von anderen Denkweisen. Wo es vielleicht kein Wirtschaftswachstum dahinter gab wie heute, aber die Wissenschaft wurde recycelt zu etwas anderem, als eine Mutation in meinem Fall von der Geometrie mit ornamentaler Komposition, die uns ermöglicht nachzuvollziehen, was heute der Algorithmus ist. Und ich denke, für mich geht es vor allem darum, mit jeder neuen Erfindung wird wahrscheinlich der Apparat verschwinden, der davor existierte. Und was auch immer obsolet geworden ist, wird vielleicht dann eine neue Funktion finden, weil es obsolet geworden ist. Und weil es eben außer Mode gekommen ist. Und dann wird es eine neue Funktion finden, eine andere raison d'être, wenn man es so will, und anachronistisch geworden ist. Was denkt ihr in Bezug auf das Buch als solches und die Ideen, über die wir gesprochen haben? Man bekommt das Buch aus Kairo, in der U-Bahn in Kairo, und das Buch über die Eisenbahn in Bella de Cham. Momentan ist selbst die Zirkulation, solch eine Zirkulation, sehr schwierig. Wie materialisiert sich das in Verbindung mit der Vorstellungskraft, dem Austausch von Ideen, dem Diskurs? Wie können wir da eine neue Existenz finden, parallel zu der pan-islamischen Sichtweise, die wir zum Beispiel im Osmanischen Reich hatten und später auch in den 50er Jahren, die pan-arabische Verbundenheit oder auch in der Sowjetunion diese Verbundenheit. Und jetzt werden wir wieder abgeschnitten, Ideen werden unterbrochen, Bücher werden nicht zirkuliert. Und in der arabischen Region ist das momentan sehr schwerwiegend. Das ist nicht eine Desintegration des Staates, aber es sind tatsächlich gewaltsame Akte. Und wenn wir über Bücher sprechen, die nicht da sind, die Bücher, die verschwinden, dann können wir vielleicht auch verstehen, wie das mit der syrischen Revolution zusammenhängt. Nun, ich denke, das ist Eine Mischung aus zwei Dingen. Zum einen ist es etwas, was plötzlich passiert, wie man Material zugänglich macht. Gleichzeitig kann man dieses Material aber auch nicht komplett kontrollieren. Die Bücher, die wir also gefunden haben am Bahnhof oder um die Bahnhöfe, natürlich gibt es Material, wo wir sagen könnten, das ist verschwunden oder schwer zu kriegen. Aber gleichzeitig denke ich, gibt es eine Möglichkeit, die existiert. Es gibt die Chance, dass Veröffentlichungen zirkuliert werden können in verschiedenen Regionen. Mit einem Koffer, mit dem Zug, mit dem Bus. Aber man findet immer wieder Möglichkeiten, dieses Material. Nun, die Funktion dieses Materials hat sich verändert für uns. Die Funktion des Materials ist, wenn wir über die Fantasie sprechen, über die neuen Ideen, nun, da hat dieses Material vielleicht die Möglichkeit, die Fähigkeit, die Geschichte weiterzuspinnen. Vielleicht versteht es die Geschichte auch falsch. Vielleicht macht es die Geschichte, vernebelt es die Geschichte. Aber man kann es auf verschiedene Arten nutzen. Wir nutzen dieses Material als eine Art und Weise, über heute zu sprechen, über das heute zu sprechen. Die Funktion des Materials ist also unterschiedlich. Möchtest du auch etwas dazu sagen? Ja. Das ist sicherlich ein ganz fundamentales menschliches Bedürfnis, nicht nur im Jetzt und Hier zu leben, sondern in einem größeren Zeitrahmen. Und die Zukunft der Bücher, die Zukunft des Schreibens ist sicherlich garantiert. Die Menschen werden immer versuchen, nach der Zukunft zu streben. Im ersten Stock dieses Gebäudes gibt es jetzt eine Ausstellung über den russischen Kosmos, wo man über seinen eigenen Raum hinausgeht. Das ist doch eine ganz normale, ein ganz normaler Zustand. Und die Eisenbahn externalisiert sozusagen unsere Gedanken, unsere Gefühle nach draußen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist die Zukunft wildly probable. Gut, vielen Dank. Ich denke, wir beenden unsere Diskussion hier und ich würde mich freuen, Sie alle in 20 Minuten wiederzusehen. Danke, Hamid, Murad, Samir, Omar, Ankinan. Danke an Sie alle.